ARD. Die Welt wird von der Eskalation im Nahen Osten erschüttert und die Kraft der Worte und der Literatur scheint klein. Aber sie ist da und sie ist wichtig. In diesem Büchermagazin geht es um Bücher, die sich auf ganz verschiedene Art mit Krieg und Gewalt auseinandersetzen. Ulrike Almuth-Sandig zum Beispiel hat eine eigene Antwort gefunden auf die Frage, wie von Deutschland aus über den Angriffskrieg gegen die Ukraine geschrieben werden kann.
Es ist unser Krieg. Ganz klar, es ist unser Krieg, gegen uns auch geführt, aber wir haben eine ganz andere Erfahrungswelt und Perspektive darauf. Das ist eine Art unsichtbarer Krieg, es ist ein Krieg auf Distanz, aber der gleichzeitig in unseren Köpfen stattfindet. Dazu braucht man eine Erzählform, davon bin ich überzeugt, die übers Dokumentarische hinausgeht, ohne das zu verweigern.
Wie sie das löst, dazu gleich ein Gespräch mit der Lyrikerin und Romanautorin über Im Orkan. Dann Judith Herrmanns neues Buch, wieder sehr nah an ihrer Familie. Darin geht es um den Großvater, der bei der SS war. Damit um Gewalt, die beschwiegen oder verdrängt den Hintergrund einer Familiengeschichte bildet. Ich möchte zurückgehen in der Zeit, so heißt der Titel. Und wir stellen einen Kriminalroman vor, der einen wahren Fall der Wendezeit wieder aufnimmt und von heute aus beleuchtet. True Crime also und mehr. Sophie Sumburanes Buch Keine besonderen Auffälligkeiten. Und das Sachbuch schließlich handelt von gewaltvoller Geschichte und Geschichtsschreibung. Black History, die vergessene Geschichte Afrikas von Ahmad Levin. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon ist Judith Heidkamp.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Einen Roman über den Krieg in der Ukraine schreiben. Von Deutschland aus. Über einen Krieg, den man nicht unmittelbar selbst erlebt, andererseits aber doch, dem man nicht gerecht werden kann, aber über den doch viel mehr gesagt werden muss. Und am liebsten dabei ein Buch entstehen lassen, das nicht nur in Verzweiflung stürzt, sondern vielleicht sogar etwas wie Hoffnung schenkt. Das ist ein ganz schön großes Projekt. Es ist das Projekt der Lyrikerin, Autorin, Wortklangkünstlerin Ulrike Almuth-Sandig. Im Orkan, so heißt ihr Roman, der gerade erschienen ist. Und wir haben letzte Woche miteinander darüber gesprochen.
Ich finde, Sie haben das schon ganz wunderbar beschrieben, aber ich würde es noch ein bisschen größenwahnsinniger auffächern. Es geht natürlich um den Krieg in der Ukraine, aber auch noch um ein bisschen mehr. Es geht um die große Nähe zum Totalitarismus. Es geht darum, was passiert, wenn der Totalitarismus etwas ist, was sich in die Erfahrung einer Familie hineinschreibt und auch gleichzeitig in eine große Nähe des eigenen Lebens reingerät und zu einer unmittelbaren Bedrohung wird. Und dadurch geht es um mehr als um die Ukraine. Und das ist auch der Grund, weswegen der Roman so gebaut ist, wie er gebaut ist.
Dann reden wir am besten erstmal über die große Metapher dieses Romans, nämlich den Sand. Wir sind zwar in der Ukraine, das schreiben Sie ja auch, allerdings sind wir in einer fiktiven Stadt in der Ukraine. Aber diese Ukraine wird nicht bombardiert, sondern ja, die wird von Sand angegriffen. Sand, Dünen begraben Menschen, Tiere, Häuser unter sich. Warum dieses Bild?
Ja, das Bild, wenn ich ein Bild eins zu eins übersetzen würde, dann müsste ich das gar nicht nutzen. Ne? Ein Bild ist immer größer als seine Übersetzung. Aber natürlich ist es eine Form über Bombardierungen, Belagerungen, totale Zerstörung zu schreiben. Es ist aber auch für mich eine Möglichkeit, über ein Weltbild und über Propaganda zu schreiben, die über ein Land drüber schwappt, über eine unmittelbare Bedrohung, deren Ziel die vollkommene Vernichtung des eigenen Lebens ist.
Sand dringt überall ein. Also das war was, was mir sehr gefolgt ist beim Lesen dieses Romans. Ich zitiere mal eine Stelle. Sand liegt auf Nadja, Sand rinnt in Nadja, verstopft ihre Gehörgänge, ihre Nasenlöcher, ihre Kehle. Etwas später heißt es dann, eben stand sie noch in der Küche und im nächsten Moment ist alles vorbei. Also so wie Krieg eben in alle Lebensbereiche eindringt, eben auch wenn man nicht an der Front ist.
Ja, so wie ein Leben, von dem du denkst, du kannst Pläne machen für die nächste Woche oder auch für das nächste Jahr. so nicht mehr stattfinden kann. Und dennoch, und das ist eben auch so eins der absurden Dinge, die ich in diesen letzten Jahren, in denen ich mich damit so intensiv beschäftigt habe, gemerkt habe, das Absurde ist ja, nichts ist mehr planbar, die Normalität existiert nicht mehr und gleichzeitig existiert sie doch. Gleichzeitig werden Kinder geboren, gleichzeitig machen Leute Fehler, gleichzeitig geht man einkaufen und heiratet und diese absurde Gleichzeitigkeit der Dinge ist auch etwas, was ich denke, was auch den Krieg für mich spürbar machen lässt, dass immer alles gleichzeitig da ist. Der Roman hieß tatsächlich auch eine Weile so im Arbeitstitel, alles ist immer gleichzeitig da.
Vielleicht deswegen changieren Sie auch zwischen so vielen Dingen, zwischen realistischem Erzählen und fantastischem, auch zwischen verschiedenen Erzählsounds. Also es gibt eben so Szenen mit der Ärztin Nadja in ihrem Vorkriegsalltag, die spielen in einem sehr modernen Leben mit sehr modernen Luxusproblemen. Es gibt aber auch absurde Szenen, haben Sie gerade angesprochen, dieses Attribut, dann märchenhafte Szenen, ein ganzes Märchen zieht sich über eine längere Passage, dann gibt es Nadjas Sohn, der ist Drogendealer, drogensüchtig und Dealer in einer sehr brutalen Gegenwart, es gibt auch Rückbindungen an totalitäre Vergangenheit, an den Gulag der Sowjetunion. Man wird als Leserin in so eine Art Unsicherheit gestürzt, in welcher Literaturwelt, in welcher Welt ist man denn eigentlich? Der Roman hält sich einfach nicht an Zuordnung.
Es ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, dass man dokumentarisch über speziell diesen Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine erzählt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das meine ukrainischen KollegInnen machen sollten. Und würde ich den Versuch unternehmen, das dokumentarisch zu erzählen, wäre ich auch jemand, der ukrainischen KollegInnen die Stimme nimmt. Und das ist ein Punkt, der mir wichtig ist, dass ich quasi nicht in ein Feld reingehen möchte, um Stimmen, die sowieso vom Verstummen bedroht sind, nicht auch noch irgendwie noch leiser werden zu lassen. Und dann auch noch natürlich, wir haben natürlich als diejenigen, die nicht direkt, die nicht Familienmitglieder haben, die an der Front sterben und nicht unsere Nächte in Bunkern verbringen. Es ist unser Krieg. Ganz klar, es ist unser Krieg, gegen uns auch geführt, aber wir haben eine ganz andere Erfahrungswelt und Perspektive darauf. Das ist eine Art unsichtbarer Krieg, es ist ein Krieg auf Distanz, aber der gleichzeitig in unseren Köpfen stattfindet. Dazu braucht man eine Erzählform, davon bin ich überzeugt, die übers Dokumentarische hinausgeht, ohne das zu verweigern.
Und dann muss man dazu auch sagen, die Metapher Sand geht eben nicht so weit, dass der Sand quasi eine märchenhafte, fantastische oder unbegreifliche Naturgewalt ist, sondern es stellt sich dann später heraus, dass tatsächlich Russland angreift. Also auf diesen Realitätsbezug wollten Sie eben nicht verzichten.
Genau, also ich will generell auf Realitätsbezug nicht verzichten. Ich will dem nur etwas hinzufügen, was im dokumentarischen Erzählen nicht möglich ist.
Das Feinteilige, Kleinteilige bei Sand zeigt sich auch in vielen Stellen, wo man so ganz auf den Moment zurückgeworfen wird. Es gibt sowas wie ein Leitmotiv in dem Buch. Einatmen, ausatmen, taucht immer, also immer jetzt einen Schritt weitergehen, einen ganz kleinen. Das sind so lyrische Momente, wo ich natürlich auch daran gedacht habe, Sie sind ja auch ganz besonders Lyrikerin. Diesmal muss es aber der Roman und der große Bogen und die vielen Figuren sein, oder?
Das stimmt. Diese Art zu arbeiten kommt natürlich aus der Poesie, aber darüber mache ich mir natürlich beim Schreiben keine Gedanken. Genauso wie wenn ich jetzt ein Gedicht schreibe, mache ich mir auch nicht darüber Gedanken, ist das jetzt poetisch oder stärker narrativ oder so. Über diese Genres mache ich mir beim Schreiben überhaupt keinen Kopf. Aber es ist natürlich so, dass ich mich gerade was die Ukraine betrifft, mit Lust und Begeisterung mit ukrainischer Literatur auch beschäftige und vor allem mit ukrainischer Poesie. Ich übersetze sehr gerne und in einer ganz glücklichen Zusammenarbeit mit einer Slawistin, die heißt Claudia Date, das ist zum Beispiel die Übersetzerin von Serhii Jadan. Wir übersetzen gemeinsam aktuelle ukrainische Poesie. Und natürlich spielen diese Leseerfahrungen komplett mit rein. Und auch die Erfahrungen meiner ukrainischen FreundInnen, die tatsächlich von einer Woche auf die andere leben, die einen Schritt nach dem anderen machen und so in der Lage sind, einen Alltag zu machen und währenddessen in diesem Alltag auch Großes schaffen.
Vielleicht sagen Sie uns sowieso noch mal ein bisschen mehr über Ihre Verbindung mit der Ukraine. Sie kommen aus Sachsen, Sie leben in Berlin, Sie sind vielfältig in der deutschsprachigen Literatur- und Lyrikszene engagiert. Wie kommt diese enge Beziehung zur Ukraine?
Ich glaube, ich habe mich einfach angefreundet mit Leuten aus der Ukraine. Ich bin 2015 vom Goethe-Institut eingeladen worden nach Kiew, eigentlich für eine poetisch-musikalische Improvisation, und habe mich da angefreundet, quasi gefühlt auf der Bühne mit einem Dichter und Musiker, mit dem ich da auf der Bühne improvisiert habe. Heute ist es einer meiner engsten Freunde, der heißt Grigori Semenchuk, und mit ihm zusammen habe ich das ukrainisch-deutsche Poesiekollektiv Landschaft gegründet. Wir arbeiten mit Gedichten aus beiden Kulturen, meistens geschrieben von uns, aber nicht immer. Vertonen die, bringen die auf die Bühne und verfilmen die mit der Hilfe von Sascha Konrad, einem Filmkünstler, der in Dänemark lebt. Also wir sind eine kleine internationale, eng befreundete Truppe. Und dieses Kollektiv hat mich zu vielen Reisen in die Ukraine geführt. Ich habe viele Orte gesehen, Dnipro, Mariupol, den Westen der Ukraine, und da lernt man natürlich Menschen kennen, hört Geschichten. Ich komme aus einer Familie, die der DDR sehr kritisch gegenüberstand, ostdeutsche Pfarrersfamilie. Das heißt, auch dieses Misstrauen gegenüber Moskau ist mir auch ein bisschen aus der Kindheit heraus eingeschrieben, und auch die Furcht. Und das sind natürlich Sachen, wo man relaten kann, aber die auch ganz unterschiedlich sind. Und das ist für mich sehr interessant. Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Figuren zu mir gekommen sind. Vor allem eine Hauptfigur, Maxim. Das ist der junge Drogendealer, den Sie kurz angesprochen haben. Das ist der kleine Bruder einer mit mir befreundeten Dokumentarfilmerin, die mich auf seine Geschichte aufmerksam gemacht hat. Der heißt natürlich in Wirklichkeit anders, aber es gibt ihn so ähnlich. Ja.
Und dazu muss man sagen, Maxim heißt als Drogendealer Sandmann.
Ja.
Und deswegen gebe ich zu, war er für mich immer ein Verwandter von E.T.A. Hoffmanns unheimlichem Sandmann.
Mhm. Und das ist natürlich ein westeuropäisches Märchen, ne? Und dieses Aufeinandertreffen der Erzählkulturen sind gerade auf dieser Märchenebene vielleicht sehr deutlich. Es gibt osteuropäische, slawische Figuren, und da trifft schon auch viel aufeinander, weil die Autorin halt natürlich auch deutsch ist.
Ich habe eben gesagt, Frau Sandig, dass es auch um Hoffnung geht. In einem anderen Interview haben Sie das nämlich mal gesagt, dass Sie hoffen, dass der Roman auch Hoffnung schenkt. Wie kann er das?
Ja, ich habe natürlich beim Schreiben auch die Hoffnung so ein bisschen einer Figur eingeschrieben, direkt in ihren Namen. Nadia heißt Hoffnung. Nadia ist die Mutter von Maxim. Ich glaube, Hoffnung ist etwas, was bis zu einem gewissen Grad auch eine Entscheidungsfrage ist. Eine Entscheidung dafür zu kämpfen und nicht aufzugeben. Und ich denke, das ist etwas, was Nadia in diesem Roman auf jeden Fall tut. Das ist das eine. Ich glaube, dieses Nicht-Aufgeben. Und das andere ist, für mich hat sich beim Schreiben festgestellt, dass Hoffnung auch mit Zorn zu tun hat. Wenn ich zornig bin, dann gibt mir dieser Zorn Kraft. Und ich glaube, dieser Zorn ist etwas, was ich auch meinen LeserInnen wünsche, dieses Nicht-Aufgeben, nicht zu sagen, wir haben ja sowieso keine Chance. Wir müssen jetzt Kompromisse finden. Ich glaube nicht, dass das die richtige Herangehensweise ist. Und um das zu fühlen und zu entwickeln, so eine Haltung, braucht man schon auch eine Geschichte, die einem diese Kraft auch gibt.
Sagt Ulrike Almuth-Sandig über ihren Roman Im Orkan, der gerade erschienen ist bei Schöffling und Co. Er hat 224 Seiten und kostet 24 Euro. Ja, ich sage Ihnen ganz vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Sandig.
Danke Ihnen.
Bayern 2, Büchermagazin. Judith Herrmann gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Eins ihrer Bücher, erschienen vor 3 Jahren, heißt »Wir hätten uns alles gesagt«. Ein Konjunktiv, bei dem man sofort vermutet, dass genau das nicht der Fall sein wird. Damals hat sie einiges von sich und ihrer Familiengeschichte verwendet. Und mit ihrem neuen Buch »Ich möchte zurückgehen in der Zeit« setzt sie das fort und begibt sich auf die Spuren ihres Großvaters, der als SS-Mann an Verbrechen in Polen beteiligt war. Aber sie endet bald im Nirgendwo von Information. Sie bietet gerade keine ganze Geschichte. Man muss bei Judith Herrmann sowieso immer sehr viel Leerstellen mit bearbeiten als Leserin und diesmal vielleicht noch mehr als sonst. Ein Buch- und Leseexperiment, das Christoph Schröder hier vorstellt, der auch mit Judith Herrmann gesprochen hat.
2 Dinge sind es, die Judith Herrmann in einem nicht lange zurückliegenden Winter dazu bewegt haben, in die polnische Stadt Radom zu fahren und sich dort für einige Wochen einzumieten. Ihre Mutter erleidet einen temporären Gedächtnisverlust und sie findet in einer Kiste ein Foto ihres Großvaters aus dem Jahr 1941, auf dem er in Radom auf einem Motorrad der SS posiert. Die deutschen Besatzer hatten in Radom ein Ghetto errichtet. Mindestens 20.000 jüdische Bürger wurden von dort aus ins Konzentrationslager Treblinka deportiert. Judith Herrmann hat ihren Großvater nie kennengelernt. Er starb 6 Jahre vor ihrer Geburt. Der Aufenthalt in Radom bildet das erste Kapitel von »Ich möchte zurückgehen in der Zeit«, einem Buch, das keine Gattungsbezeichnung trägt. Der Tonfall ist der klassische, unverwechselbare Judith Herrmann-Sound. Zurückhaltend, schwebend, Leerstellen betonend. Und genau das ist auch der Großvater, eine Leerstelle. In Radom kommt die Schriftstellerin zunächst nicht weiter. Die Menschen, mit denen sie zu sprechen versucht, reagieren abwehrend. Dann geschieht etwas Erstaunliches. Plötzlich öffnen sich ihr Türen, melden sich potenzielle Gesprächspartner. Herrmann findet endlich den Ort, an dem das Foto auf dem Motorrad geschossen wurde. Und genau in diesem Augenblick packt sie ihre Koffer. Die Autorin selbst sagt zu dieser verblüffenden Wendung:
Es ist ihm dort gut gegangen. Das ist das, was sie erfährt. Und das ist natürlich eine ziemlich schlichte und zugleich ziemlich entsetzliche Erkenntnis. Und mit dieser Erkenntnis fährt sie wieder ab.
Du literarisierst. Das ist der Vorwurf, den die Mutter der Schriftstellertochter mehrfach macht, was heißen soll, du dramatisierst. Das Erkenntnisinteresse der Schriftstellerin ist kein historisches, der Großvater ist ein Täter. Was genau er getan hat, bleibt im Dunkeln. Er taugt nicht als literarische Figur, sondern steht als ewiges Gespenst inmitten eines dichten Familiengeflechts. Es sind Details, die Judith Herrmann herausarbeitet. Da ist beispielsweise eine Suppenkelle, die die Familie von jeher am Mittagstisch benutzt hat. Nur für die Erzählerin ist der Umstand von Bedeutung, dass sie ein Geschenk des Großvaters an seine Tochter war, wenige Monate vor seinem Tod. Für alle anderen ist es eben nur eine Kelle. Judith Herrmann befragt ihre Mutter, insistierend, manchmal auch erbarmungslos. Über das Verhältnis der beiden im Buch sagt sie:
Auf der einen Seite sind es diese psychoanalytischen Versuche der Tochter auf Kindheit, Traumata, generationsübergreifendes Verhalten hinzuweisen. Und auf der anderen Seite ist es die sehr statische, gegenwärtige Haltung der Mutter, die eigentlich nichts wissen will und nichts weiß, aber dann doch manchmal die eine oder andere Tür plötzlich aufmacht und dann den dahinterliegenden Raum kurz zeigt und die Tür dann wieder verschließt.
Judith Herrmann beharrt darauf, dass lediglich das erste, das Radom-Kapitel, unverstellt autobiografisch sei. Von dort aus reist die Erzählerin weiter nach Neapel zu ihrer jüngeren Schwester, die als Archäologin arbeitet. Die Schwester hält die Geschichte des Großvaters von sich und ihrer Familie fern, betrachtet ihn, analog zu ihren Ausgrabungen, als geschlossenen Fall. Gegen die Erzählerin erhebt sie den unausgesprochenen Vorwurf, eine Art Totenkult im Negativen, um den Großvater zu inszenieren. Judith Herrmann sagt dazu:
Ich habe etwas über ihn schreiben wollen, um ihn mir selber zu zeigen und dann einen Abstand zwischen mich und ihnen zu legen. Aber gleichzeitig ist er mir hierdurch auf eine schwer zu benennende Weise näher gekommen. Und das ist eine ganz seltsame, beunruhigende und gleichzeitig auch deutliche Erfahrung.
»Ich möchte zurückgehen in der Zeit« ist ein gewagtes Buch, das mit Sicherheit in seinem persönlichen Ansatz und seinen kalkulierten Lücken für Debatten sorgen wird. Diese Aussparungen lassen sich als Aufforderung an die Leser verstehen, sie mit der eigenen Familiengeschichte aufzufüllen. Ein Buch auch mit einem geradezu unheimlichen Schlusskapitel, das den Fokus noch einmal überraschend verschiebt. Ist also dieser Text weniger ein Buch über einen Täter-Großvater als über das unsichtbare Band, das sich aufgrund dieser Verwandtschaft um eine ganze Familie legt?
Ich würde das auf jeden Fall so sagen. Ich würde sagen, es ist nicht ein Buch über meinen Großvater. Es ist ein Buch über meine Mutter und ein Buch über unsere Familie und über das Schweigen in Familien und die Möglichkeit der schweigenden Verständigung in Familien und die Aussicht auf ein interfamiliäres Gespräch.
Judith Herrmann, ich möchte zurückgehen in der Zeit. S. Fischer Verlag, 23 Euro. True Crime ist unser nächstes Thema. Eine Serie von Frauenmorden in der Wendezeit. Der Täter, vom Boulevard als Rosa Riese verkauft, wurde am Ende mehr oder weniger zufällig von Zivilisten gestellt. Jetzt erzählt die Potsdamer Schriftstellerin Sophie Sumburane, 1987 geboren, diesen Fall doppelt. In einer dreiteiligen Doku in der ARD-Mediathek und als Kriminalroman. Die Doku begleitet sie bei ihren Recherchen und der Roman ist eine literarische Umsetzung des Falls, für die sie auch Figuren erfunden hat. Und gleichzeitig, so sagt sie, in der Region weiß bis heute jeder, wer gemeint ist, wenn vom Rosa Riesen die Rede ist. Für den Film wurde dieser Name übernommen. Das Buch heißt schlicht »Keine besonderen Auffälligkeiten«. Knut Kortzen hat mit Sophie Sumburane über den Fall und ihre literarische Gratwanderung gesprochen.
Ich bin tatsächlich darüber auf das Thema gestoßen, dass ich einfach mal mich damit beschäftigen wollte, warum meine Familie, mein Umfeld, Brandenburg so funktioniert, wie es funktioniert. Und da muss ja in der Wendezeit oder auch davor oder danach verschiedene Dinge passiert sein, die vielleicht in anderen Bundesländern nicht passiert sind. Einfach weil ich immer wieder darauf gestoßen bin, dass Probleme, Schwierigkeiten, Dinge, die unangenehm sind, oft verschwiegen werden, nicht angesprochen werden. Und dafür, meine ich, muss es einen Grund gegeben haben. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und weil ich Krimi-Autorin bin, habe ich in Kriminalfällen angefangen zu recherchieren und da fiel mir dieser Fall sofort auf, weil er einfach sehr, sehr prominent ist und auch vielen Leuten bis heute noch im Gedächtnis geblieben ist. Als ich meiner Mutter sagte, ich möchte mich mit diesem Fall beschäftigen, wusste sie sofort, wovon ich spreche. Ich musste nur Rosa Riese sagen. Da wusste sie gleich, was ich meine und was damals war und fing sofort an zu erzählen, wie das damals für sie war.
So einen Noir aus der untergehenden DDR hat man noch nicht gelesen. Keine besonderen Auffälligkeiten. Ein True-Crime-Wenderoman, der in einer trügerischen Idylle und einer unsicheren Zeit spielt, in der die alten Gesetze nicht mehr galten und die neuen noch nicht griffen. Kurz nach dem Mauerfall ging in den weiten Kiefernwäldern Brandenburgs über 3 Jahre hinweg unbemerkt ein Lustmörder umher, der die Angewohnheit hatte, seine grausamen Taten in Damenunterwäsche und rosa Frauenkleidern zu verüben. Ein Monster? Ein Unhold? Sophie Sumburane probiert all diese Bezeichnungen aus, aber sie weiß, die übermächtigen Boulevardmedien haben diese Person mit 2 Alliterationen in der kollektiven Erinnerung verankert.
Die Bild-Zeitung war es ja auch, die diesen Namen geprägt hat, Rosa Riese. In der Superzeitung war er die Bestie von Beelitz. Also das ist schon ganz schön pervers, finde ich.
Sophie Sumburane übernimmt diese Bezeichnungen dennoch aus einem guten Grund, um den wahren Namen des Täters nicht nennen zu müssen. Anders verfährt sie bei den Namen seiner Opfer. Edeltraud Nixdorf, Christa Naujoks, Inge Fischer, Talita Bremer und Tamara Petrakow. Sie alle treten im Roman unter ihren realen Namen auf, um sie dem Vergessen zu entreißen. Ihnen ist das Buch auch gewidmet.
Es ist natürlich ein bisschen heikel, wenn man wahre Namen in so einem Roman nennt, aber für mich war es der Wunsch dahinter, diesen Opfern, die jetzt nicht hübsch waren, sind keine schönen Leichen, damit kann ich bei der Bildzeitung keine erste Seite aufmachen, sondern es waren einfach Rentnerinnen, ältere Frauen, nette Damen von nebenan, für die sich außer die Leute nebenan offensichtlich niemand interessiert hat. Und das fand ich so traurig, dass ich dachte, ich möchte ihnen dieses Denkmal setzen, indem ich ihnen ihre Namen gebe.
Keine besonderen Auffälligkeiten heißt der Roman, weil die Opfer nichts miteinander verband. Kein äußeres Merkmal. Sie wurden willkürlich ausgewählt.
Der Titel bezieht sich deswegen auf die Opfer. Die haben eben keine besonderen Auffälligkeiten. Sie sind eine Rentnerin, sie sind eine Kassiererin, die schon älter sind. Sie sind 12-jährige Mädchen. Sie sind eine russische Garnisonsgattin. Man erkennt kein Muster in der Auswahl der Opfer. Es ist wirklich, ging ausschließlich darum, eine Frau oder irgendwas Weibliches.
Geschickt wechselt Sumburane die Perspektiven und erfindet als Zentrum ihrer Geschichte zwei Frauen, die Jugendfreundinnen Hedi und Gabi, die dem blonden Riesen aus dem Wald zufällig beim Baden in den Erdelöchern von Deetz begegnen, aber mit dem Schrecken davonkommen. Seitdem sitzt beiden nicht nur die Angst im Nacken, sondern der Lustmörder wohnt in ihren Köpfen. Er war das, sagt einer der beiden mal, was in unser aller Köpfen festhing. Auch in den Kopf des Täters, der lange Zeit ein Bleistiftstrich Phantom blieb, schlüpft die Autorin und lässt ihn aus der Ich-Perspektive sprechen. Für sie ist dieser rosa Riese eine Person,
an der man zeigen kann, was in der DDR-Gesellschaft alles schiefgelaufen ist. Und das meine ich nicht als Entschuldigung und das meine ich auch nicht als psychologisierendes Erklärungsmodell, sondern ich fand ihn als Sujet unfassbar interessant, weil er einfach zeigt, was passiert, wenn man in einer Gesellschaft wie der DDR aus dem Raster fällt. Und zwar brutal aus dem Raster fällt, sehr aus dem Raster fällt. Dann hat man nicht viele Chancen. Dann kann man trotzdem es vermeiden, zu einem brutalen Gewalttäter zu werden. Das ist, wie gesagt, nicht als Entschuldigung gemeint, sondern es ist so gemeint, dass ich dachte, es ist interessant, sich damit zu befassen, wie so jemand damals gedacht haben könnte.
Damals, als er um Müllkippen schlich, die in der DDR Müllkuten hießen. So wie der Vatertag der Herrentag war und das T-Shirt das Niki. Auch über Sprache stellt dieser Roman viel lokal und zeitkolorit her und erreicht eine atmosphärische Dichte und Stimmigkeit, die einen nochmal eintauchen lässt in die Jahre 1989 bis 91, in denen das Böse viel zu lange unbehelligt agieren konnte. Eine Zeit der Ungewissheit, des Systemwechsels, an deren Ende beim Täter ein Geschlechtswechsel stand.
Der Rosa Riese lebt ja heute als Frau und hat auch einen weiblichen Namen. Und für mich war es schon anfangs ein Wunsch, sie mal in der Klinik zu besuchen und zu befragen. Aber je mehr ich mich mit den Zeitzeugen unterhalten habe, desto kleiner wurde dieser Wunsch tatsächlich. Und am Ende war ich ehrlich gesagt ganz froh, dass das nicht passiert ist.
Sagt Sophie Sumburane. Sie hat geschrieben, keine besonderen Auffälligkeiten. Der Krimi ist in der Edition Nautilus erschienen, 20 Euro. Und die dreiteilige Doku Rosa Riese, die diese Autorin begleitet, steht in der ARD-Mediathek. Der Autor, der am 23. Februar im literarischen Rätsel an der Hotelrezeption stand, das war Novalis, schreibt uns Alfred Zollner aus Eiting. Und das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Sie bekommen Ihr Wunschbuch. Und das war der Debütroman Sperrgut von Sophia Meerwald. Und dazu habe ich noch eine weitere gute Nachricht für Sie, Herr Eiting, nämlich, dass Sophia Meerwald auch Gast in unserem Literaturpodcast Buchgefühl ist, in der neuesten Folge Lesung und Gespräch. Da geht es dann nochmal ausführlicher um Buch und Autorin, jetzt in der ARD Audiothek. Und die Schauspielerin Anna Drexler liest da aus diesem Roman um Außenseiter und Grenzgänger und ihren brüchigen Alltag.
Ich will nicht dorthin. Wir haben diesen Ablauf einstudiert. Wir sind zwei Schauspielerinnen, die ewig dieselbe Szene proben. Ein Zusammenbruch. Der Text, größtenteils wortlos, die Bewegung. Mai raus, ich an ihrem Bein. Nur die Auflösung fehlt. Wir genießen einen Loop. Wir tanzen einen zähen Tango. Zwei, die sich ständig aufdrehen und doch nicht loslassen können. Ich habe früh gelernt, du darfst Leuten nicht erzählen, dass du ein Problem hast. Dann nehmen sie es in ihre Hände und wollen es für dich lösen. Das ist das Schlimmste an der Sache. Aber wenn du Pech hast, kriegen sie gar nicht mit, dass du ein Problem hast. Knoten einfach ein Taschentuch an ein Bein, das nicht ihres ist, und checken es nicht. Eine gute Mischung aus leichten bis mittelschweren Problemen darfst du haben, das ist okay. Vielleicht ein paar mit Luxus, das ist verzeihlich. Aber alles, was diesen Rahmen sprengt, ist unzumutbar. Nicht für Mai. Wir Unzumutbaren erkennen uns.
Ein kleiner Ausschnitt aus Buchgefühl, Lesung und Gespräch mit Sophia Meerwalds Buch Sperrgut zu finden in der ARD Audiothek. Und Sie überlegen jetzt schon, was denn wohl Ihr Wunschbuch aus dieser Ausgabe des Büchermagazins wäre. Sandig, Hermann, Sumburane, große Auswahl, gleich geht's noch um ein Sachbuch. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob Sie rauskriegen, wer heute in der Rätsellobby steht.
Willkommen im Manena Hotel. Wie kann ich behilflich sein?
Darf ich Ihnen meine Hand auf den Mund legen?
Wenn Sie möchten, Madame.
Ihre Lippenbewegungen teilen mir mit, was Sie sagen.
Nur durch Abtasten?
Genau. Jedes Atom meines Körpers ist ein Vibroskop.
Beeindruckend.
Blindheit trennt von den Dingen, Taubheit von den Menschen. Aber Selbstmitleid ist unser schlimmster Feind.
Absolut. Was haben Sie heute noch vor?
Gleich gebe ich eine Pressekonferenz. Ich setze mich für Gleichberechtigung und die Verbesserung des Gesundheitssystems ein.
Die ist auch dringend nötig.
Und am Abend gehe ich in Romeo und Julia.
Kommen Sie da draußen auch wirklich klar?
Lasse nie deinen Kopf hängen. Halte ihn hoch. Schau der Welt direkt in die Augen.
Ist das jetzt ironisch gemeint?
Die Dichter haben uns gesagt, wie voll von Wundern die Nacht ist. Auch die Nacht der Blindheit hat ihre Wunder.
Sie wirken immer so zuversichtlich.
Ob blind oder sehend, wir unterscheiden uns voneinander nicht durch unsere Sinne, sondern durch den Gebrauch, den wir von ihnen machen, durch die Einbildungskraft und den Mut, womit wir die Weisheit jenseits unserer Sinne suchen.
Jetzt verstehe ich, warum Ihre Tour durch Asien ein voller Erfolg ist.
In Indien gibt es einen Baum, den Banyan.
Der wächst auch auf den Philippinen.
Er siedelt sich auf einem anderen Baum an und sendet Luftwurzeln aus. Sobald sie den Boden erreicht haben, schlagen sie selbst Wurzeln.
Die Natur steckt voller Überraschungen.
Meine Begleiterin ist wie der Banyan und ich bin wie einer seiner Schößlinge.
Den Vergleich können Sie für einen Vortrag verwenden.
Ich glaube, das mache ich. Demnächst muss ich in Harvard reden.
Für Sie ein Klacks, oder?
Wenn eine Tür des Glücks sich schließt, dann öffnet sich eine andere.
So heißt es.
Aber oft starren wir so lange auf die geschlossene Tür, dass wir die, die sich für uns geöffnet hat, nicht sehen.
Tja, wer ist diese beeindruckende Frau, die mit den Fingern hören kann? Schreiben Sie uns und gewinnen Sie das Buch aus dieser Sendung, das Sie am liebsten gleich anfangen würden. Die richtige Lösung bitte an kulturleben@br.de oder Bayerischer Rundfunk Kulturleben 80300 München. Nicht vergessen, Lösung plus Wunschbuch aufschreiben. Amat Levin ist ein schwedisch-gambischer Journalist, Schriftsteller und Podcaster. Und er hat sich eine Mission erwählt, an der man eigentlich bloß scheitern kann. Er will die vergessene Geschichte Afrikas erzählen. Also erzählen, was wegen der immer noch kolonialen Perspektive auf afrikanische Länder, Sprachen, Entwicklung wegfällt aus der Geschichtsschreibung oder sogar absichtlich ausgespart wird. Eine Mammutaufgabe, selbst angesichts der 500 Seiten, die sein Buch stark ist. In Schweden wurde Black History zum Bestseller und hat verschiedene Preise bekommen. Und Marie Schöss hat für uns die deutsche Übersetzung gelesen.
Wie viel wissen Sie über die Bantu-Expansion? Was von Ackerbau und Viehzucht im Königreich Kusch? Und haben Sie ein Bild vor Augen, wenn Sie von den Terrakotta-Skulpturen der Nok-Kultur hören? Amat Levin weiß, dass viele seiner Leser von der vorkolonialen Geschichte Afrikas keine Ahnung haben. Er weiß, dass er sie auf eine Reise ins Unbekannte schickt, wenn er gleich im ersten Kapitel seines Buches von Königen, Stämmen, Regionen erzählt, die vielen kein Begriff sein werden. Aber er traut es seinen Leserinnen zu, dieses sich einlassen aufs Unbekannte, die Neugier, die Geschichte mal anders erzählt zu kriegen.
I don't know how it is in Germany, but in Sweden.
In Schweden ist es so. Was wir von Afrika hören, ist zuerst die Sklaverei. Dann kommt der Kolonialismus, dann noch ein bisschen Gegenwart. Normalerweise konzentriert sich das auf die negativen Aspekte, Krieg, Hungersnot, Armut. Und das verzerrt unser Bild von afrikanischer Geschichte. Denn die beginnt nicht mit Sklaverei und Kolonialismus. Davor stehen tausende Jahre reicher Geschichte. Und mir war es wichtig, das herauszustellen.
Hinter dem Aufbau des Buches steckt also mehr als ein Versuch, die Chronologie zu wahren. Indem Amat Levin seine Geschichte nicht mit dem Einbruch der Europäer beginnen lässt, pocht er darauf, dass die Konzentration auf den europäischen Einfluss bis heute das Bild verzerrt, das wir uns vom afrikanischen Kontinent machen. Und Amat Levin hat einen klaren Kompass, wie sich dieses Bild am besten korrigieren lässt. Er schreibt ohne erhobenen Zeigefinger, ohne große Emotionalität. Er vertraut seinem Material. Hintergedanke, wer sie erst einmal kennengelernt hat, die Nockkultur, diese uralten Eisenschmelzöfen, die Terrakotta-Skulpturen mit Augen in Mandelform, mit Kopfschmuck und offenen Mündern, der wird schon die richtigen Schlüsse ziehen. Den Schluss zum Beispiel, dass die Kulturen in Subsahara-Afrika viel früher in der Lage waren, Eisen und Kunst herzustellen, als lange behauptet wurde.
Ich wollte über einige Kulturen aus vorkolonialer Zeit schreiben, weil wir etwas ganz Bestimmtes übersehen, wenn wir immer mit dem Kolonialismus anfangen. Wir nehmen dann ein Land wie Nigeria, das enorm groß ist und zusammengesetzt aus hunderten verschiedenen Kulturen und Regionen, die während des Kolonialismus zu einem Land erklärt wurden. Und einige dieser Regionen wollte ich hervorheben, damit ein Leser sich fragen kann, was wäre passiert, wenn diese Region sich hätte entwickeln können, wenn diese Kulturen organisch hätten wachsen können.
Der Ruinenstadt Groß-Simbabwe räumt Ahmad Levin auffallend viel Raum ein. Riesige Mauern erheben sich da 11 Meter hoch über die Savannenlandschaft. Ein Turm ist zu erkennen, außerdem Überreste von Häusern auf einem Hügel und ein Tal mit kleineren Steingebäuden. All das gibt bis heute eine Idee von der verschwundenen Stadt, die in ihren Hochzeiten zu Hause von 18.000 Einwohnern war. Und ein wichtiger Handelspunkt zwischen dem 11. und dem 15. Jahrhundert. Archäologen fanden hier Glasperlen aus Persien, Porzellan aus China, arabische Münzen. Wer nur konnte diese Stadt erbaut haben, die so klar ein Ausweis von Kultur- und Handelsgeschick war? Das fragten sich Archäologen und Kolonisatoren Ende des 19. Jahrhunderts und stellten die These auf, es handele sich um die Ruinen eines antiken Imperiums, gebaut von phönizischen Kolonisatoren aus dem heutigen Libanon. Funde, die dafür sprachen, dass die indigene Bevölkerung selbst es war, die Mauern, Turm, Häuser errichtet hatte, wurden beiseite geschoben.
Denn wenn die schwarzen Indigenen die Stadt gar nicht geschaffen, sondern nur übernommen hätten, dann hätten sie ebenso wenig ein Recht darauf wie die weißen Kolonisatoren.
I think the reason why is probably because this was during colonialism or the early parts of colonialism.
Ich glaube, der Grund dafür ist, dass das am Anfang des Kolonialismus geschehen ist. Und wenn du an einen Ort kommst, ihn einnehmen willst, dann kommt es dir vermutlich entgegen, wenn du den Leuten glauben machen kannst, sie hätten nie und würden auch nie irgendetwas erreichen, weshalb sie eben dich bräuchten. In diesem Fall war es aus meiner Sicht also eine sehr bewusste Taktik, die bis in die frühen 1970er Jahre andauerte.
Immer wieder drängt sich in dem Buch die Frage auf, wie bewusst wurden Funde übersehen oder umgedeutet, die zeigten, dass afrikanische Geschichte lange vor der Ankunft von Kolonisatoren begann. Welchen Pakt gingen Kolonisatoren, Archäologen und Geschichtsschreiber ein, um gemeinsam den Eindruck zu erwecken, der Kolonialismus sei eigentlich doch bloß ein Projekt, um Kultur und Verstand nach Afrika zu bringen? Solche Fragen halten das Buch von Ahmad Levin zusammen. Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Stationen. Aber sie stehen an zweiter Stelle. Denn zuerst und völlig zu Recht will uns Ahmad Levin Wissen über die vielen Kulturen in der Geschichte Afrikas geben, die lange genug übersehen wurden.
Es ist unmöglich, alles abzudecken. Alles, was ich wollte, war, einen kleinen Einblick zu geben. Und das Ergebnis davon war ein 500 Seiten langes Buch, was bloß zeigt, wie viel es zu lernen gibt über Afrika.
Sagt Ahmad Levin, der Verfasser von Black History, die vergessene Geschichte Afrikas. Übersetzt aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann, CH Beck Verlag, 32 Euro. Übrigens hat der Autor auch einen Podcast zum Thema, der Black History Unveiled heißt und über 100.000 Follower zählt. Ja, das war diese Ausgabe des Büchermagazins. Danke fürs Zuhören, sagt fürs ganze Team Judith Heidkamp.